zur autobiografischen Skizze der Jugend- und Schicksalsjahre von Verdi. Er diktierte sie im Alter von 66 Jahren in die Feder seines Freundes Giulio Ricordi auf seinem Landgut 1879. Es sind die Aussagen seiner Galeerenjahre, sein Zitat. Diese Verdi-Dokumentation wurde 1929 von Franz Werfel in seinem Vorwort veröffentlicht. Verdi war damals 66 Jahre alt. Die Titel sind nachträglich eingefügt. Die erste musikalische Chance. Im Jahre 1833 oder 1834 gab es in Mailand eine philharmonische Gesellschaft, die aus recht guten Musikern bestand. Der Leiter dieser Gesellschaft hieß Masini und war ein Mann, der zwar keine höheren musikalischen Kenntnisse, aber Geduld und Zähigkeit besaß, Eigenschaften, die noch wichtiger sind, wenn es sich um einen Verein von Dilettanten handelt. Damals wurde im Teatro Filodrammatico Haydns Schöpfung vorbereitet. Mein Lehrer Lavinia empfahl mir, damit ich etwas lerne, den Proben beizuwohnen. Mit großer Freude befolgte ich seinen Rat. Der junge Mensch, der bescheiden in einem finsteren Winkel des Saales dasaß, fiel niemandem auf. Die Proben wurden von Perelli, Bonoldi und Almasio geleitet, aber eines schönen Tages waren alle drei Kapellmeister wegen irgendeiner seltsamen Kollision nicht erschienen. Die Mitwirkenden wurden schon nervös, als Masini, der selbst nicht die Courage hatte, sich ans Klavier zu setzen und die Partien zu begleiten, mich bat, diese Aufgabe zu übernehmen. »Es genügt, wenn Sie einfach mit dem Bass begleiten«, meinte er, denn viel Vertrauen zum Partiturlesen des jungen, unbekannten Musikers wird er nicht gehabt haben. Ich aber hatte damals schon meine Studien vollendet und eine Orchesterpartitur konnte mich durchaus nicht in Schrecken setzen. So begab ich mich dann frisch ans Klavier und begann die Probe. Noch sehr gut erinnere ich mich des ironischen Lächelns, mit dem mich die Dilettanten empfingen. Mein jugendliches Gesicht, meine magere Gestalt, meine ärmliche Kleidung, all das nötigte wenig Respekt ab. Aber wie dem auch sei, die Probe schritt vor und ich selbst wurde allmählich warm dabei. Ich beschränkte mich nicht nur aufs Begleiten, sondern begann mit der rechten Hand zu dirigieren, während ich mit der linken spielte. Als die Probe beendet war, machte man mir allseits die schönsten Komplimente und Graf Belgioioso und Graf Borromeo, die Vorstände der Philharmonischen Gesellschaft, waren äußerst liebenswürdig zu mir. Sei es nun, dass die drei vorher genannten Maestri allzu beschäftigt oder aus anderen Gründen verhindert waren, es wurde mir infolge dieses Zwischenfalls die Direktion des Haydn-Konzerts nun ganz anvertraut. Die erste öffentliche Aufführung erzielte einen solchen Erfolg, dass man sogleich eine Wiederholung im großen Saal des Adelscasinos veranstalten musste, welcher der Erzherzog Rainer und die große Gesellschaft Mailands beiwohnten. Das erste Werk. Der junge Opernkomponist nimmt seine Arbeit auf. Einige Zeit später bat mich Borromeo, ihm die Musik zu einer Kantate für Gesang und Orchester, wenn ich nicht irre, gelegentlich für eine Hochzeitsfeier in seiner Familie zu komponieren. Ich erlaube mir hier zu bemerken, dass ich aus all diesen Arbeiten keinen materiellen Vorteil zog, sondern ohne jede Bezahlung wirkte. Masini, der auf den jungen Künstler Hoffnungen zu setzen schien, machte mir bald darauf einen Vorschlag, eine Oper fürs Teatro Filodrammatico, das unter seiner Direktion stand, zu schreiben. Von ihm bekam ich das Textbuch, das später von Solera verbessert, Oberto Conte di San Bonifacio, betitelt wurde. Freudig nahm ich das Anerbieten an und ging nach Busseto zurück, wo ich inzwischen eine Stellung als Organist erhalten hatte. Ich blieb 3 Jahre in meiner Heimat. Nach Vollendung der Oper reiste ich die Partitur in meinem Koffer wieder nach Mailand. Zur Vorsicht hatte ich das gesamte Stimmenmaterial selber ausgezogen und abgeschrieben. Jetzt aber begannen die Schwierigkeiten. Masini war nicht mehr Direktor. Er konnte also meine Oper nicht aufführen. Doch vielleicht hatte er wirkliches Vertrauen zu mir, vielleicht wollte er sich auch nur dankbar erweisen. Auch nach der Schöpfung hatte ich noch bei anderen Werken, unter anderem bei La Cenerentola, immer unentgeltlich ausgeholfen. Kurz, er ließ sich von keinem Hindernis abschrecken und versprach mir, alles zu tun, dass meine Oper als Festvorstellung des Pio Istituto, des päpstlichen Instituts an der Mailänder Scala, zur Aufführung gelange. Graf Borromeo und Advokat Pasetti versprachen Masini, seinen Plan zu unterstützen, aber um streng bei der Wahrheit zu bleiben, diese Unterstützung bestand aus ein paar nichtigen Empfehlungsworten. Masini aber war aufrichtig um die Sache bemüht und fand in dem Cellisten Merighi vom Orchester des Teatro Filodrammatico, der etwas von meinem Talent hielt, einen guten Bundesgenossen. Im Frühjahr 1839 war endlich alles in Ordnung. Ich hatte das große Doppelglück. Mein Werk war von der Scala angenommen und die Partien lagen in den Händen von 4 allerersten Künstlern. Dies waren die Strepponi, der Tenor Moriani, der Bariton Ronconi und der Bassist Marini. Die Rollen waren verteilt, man hatte kaum mit den Proben begonnen, als Moriani schwer erkrankte. Nun war alles aus und kein Mensch dachte mehr daran, meine Oper aufzuführen. In schrecklicher Enttäuschung bereitete ich schon meine Abreise nach Busseto vor, als eines Tages in aller Frühe ein Diener der Scala in mein Zimmer trat.
»Wenn Sie der Maestro aus Parma sind, dessen Oper fürs Pio Istituto angenommen ist,« ließ er mich von oben herab und barsch an, »dann kommen Sie ins Theater, der Impresario erwartet Sie.«
»Wie? Ist es möglich?« rief ich.
»Ich habe nur einen Auftrag, den Maestro aus Parma herbeizuschaffen, dessen Oper hätte aufgeführt werden sollen. Sind Sie's, dann kommen Sie«, wiederholte der Freundliche.
»Ich komme!« Damals war Bartolomeo Merelli Impresario an der Scala. Eines Abends hatte er in der Kulisse ein Gespräch zwischen Signorina Strepponi und Giorgio Ronconi belauscht. Die Strepponi hatte sich dabei sehr vorteilhaft über meine Musik zu Oberto di San Bonifacio geäußert, die auch Ronconi ganz nach seinem Geschmack fand. Ich präsentierte mich also Merelli, der mich ohne jede übliche Einleitung bekannt gab, dass er in Anbetracht jener freundlichen Urteile meine Oper in der nächsten Saison herausbringen werde. Ich müsse mich nur zu gewissen Änderungen bequemen, denn andere Sänger als die anfänglich dazu bestimmten würden die Rollen übernehmen. Dieses Anerbieten musste für meine Verhältnisse glänzend genannt werden. Als junger, ganz unbekannter Musiker hatte ich einen Theaterdirektor gefunden, der den Mut hatte, ohne Kaution, die ich ihm auch gar nicht hätte leisten können, ein neues Werk von mir auf die Bühne zu stellen. Merelli nahm alle Kosten auf sich und vereinbarte nur mit mir, dass ihm die Hälfte des Gewinnes gehören sollte, wenn ich im Falle eines Erfolges meine Partitur verkaufen konnte. Man glaube ja nicht, dass diese Abmachung für mich unvorteilhaft war. Es handelte sich ja nur um ein Erstlingswerk. Immerhin, der Erfolg der Oper war so groß, dass der Verleger Giovanni Ricordi das Eigentumsrecht für eine Summe von 1750 Francs erwarb. Wenn Oberto auch nicht gerade auffiel, so machte er doch eine hübsche Wirkung. Merelli konnte sogar ein paar Vorstellungen außerhalb des Abonnements geben. Die Sänger hießen jetzt Marini Mezzosoprano, Salvi Tenore und Marini Basso. Ich musste, wie gesagt, meine Musik ein wenig umarbeiten, um sie den Stimmen der neuen Kräfte anzupassen. Ich schaltete ein neues Quartett ein, dessen dramatische Situation Erfindung Merellis war und dessen Verse Solera verfasst hatte. Dieses Quartett erwies sich als eine der geglücktesten Nummern meiner Partitur. Nun machte mir Merelli einen für jene Zeiten ganz außergewöhnlich günstigen Antrag. Er offrierte mir einen Kontrakt, wonach ich mich verpflichten sollte, von 8 zu 8 Monaten 3 Opern zu schreiben, die entweder an der Scala oder am K&K Hofoperntheater am Kärntner Tor zu Wien, das ebenfalls unter seiner Leitung stand, zur Aufführung kommen sollten. Ich nahm ohne Bedenken an und Merelli, der kurz darauf nach Wien abreiste, beauftragte den Dichter Rossi, für mich ein Libretto zu schreiben. Dies war der Text zu Il Proscritto, später von Nicolai als Komposition aufgenommen. Die Dichtung behagte mir nicht sehr. Ich hatte mit der Arbeit noch nicht angefangen, als Merelli, der zu Anfang des Jahres 1849 heimgekehrt war, mir erklärte, dass er aus Gründen der Repertoirebildung für den Herbst unbedingt eine komische Oper haben müsse. Er würde mir sogleich einen Text beschaffen, Il Proscritto aber möge ich vorderhand liegen lassen. Nein, konnte ich selbstverständlich nicht sagen, und Merelli brachte mir haufenweise Operntexte von Romani, die, weil sie keinen Erfolg gehabt hatten oder Gott weiß aus welchen Gründen, sonst vergessen und verstorben waren. Aber wie gewissenhaft ich sie immer und immer wieder las, keiner mochte mir gefallen. Die Sache drängte immer mehr, und so griff ich kurzerhand zu dem Buch, das mir noch am wenigsten elend schien. Der Titel Il Finto Stanislao wurde später in Un Giorno di Regno verwandelt. Verdis Schicksalsjahre und Notzeiten der Familie. Zu dieser Zeit wohnte ich mit meiner Familie, meiner jungen Frau Margherita Barezzi und unseren beiden Kleinen in einer engen, bescheidenen Wohnung in der Nähe der Porta Ticinese. Kaum hatte ich mich an die Arbeit gemacht, als ich schwer an einer Bräune erkrankte und das Bett nicht verlassen konnte. Ich war schon auf dem Wege der Genesung, als es mir einfiel, dass ich in 3 Tagen 50 Scudi würde bezahlen müssen. Was auch für meine Verhältnisse viel Geld, so hatte die Sache keine ernsthafte Gefahr zu werden brauchen, wenn mich Krankheit und Schmerz nicht verhindert hätten, rechtzeitig meine Vorsorge zu treffen. Aber die elende Verbindung mit Busseto, nur 2-mal wöchentlich ging damals die Post, machte es unmöglich, meinen Schwiegervater zu bitten, dass er mir rechtzeitig noch aushelfe. Um keinen Preis der Welt aber wollte ich die Miete zum Termin schuldig bleiben. So peinlich es mir war, ich musste zu dritten Personen Zuflucht nehmen und überwand mich, den Ingenieur Pasetti zu bitten, er möge sich in meinem Namen von Merelli, dem damaligen Leiter der Scala, die 50 Taler ausbezahlen lassen. Entweder in Form eines Vorschusses oder Darlehens für 8 bis 10 Tage. Ich will hier nicht erzählen, warum und aus welchen Gründen Merelli mir das Geld nicht vorschoss. Seine Schuld ist es nicht gewesen, aber ich geriet in Verzweiflung. Ich konnte mich nicht darein finden, den Zahlungstermin, wenn auch nur um wenige Tage, zu überschreiten. Meine Frau, die meine Aufregung sah, nahm darauf ihre Schmucksachen und brachte, ich weiß nicht wie und wodurch, die Summe zustande. Ich war tief bewegt von dem Beweis ihrer Liebe und schwor mir, ihr alles reich zu vergüten. Gott sei Dank habe ich mit Hilfe meines Vertrages noch die Möglichkeit dazu gehabt. Verdi verliert seine Familie und privaten Halt. Doch jetzt brachen über mich die furchtbarsten Schicksalsschläge herein. Im April wurde mein kleiner Junge krank, kein Arzt konnte die Ursache seines Leidens finden. Und langsam hinsiechend starb das Kind in den Armen seiner vor Schmerz fast wahnsinnigen Mutter. Einige Tage später erkrankte mein Töchterchen und auch dieses Kind starb uns. Allein es war noch nicht genug. In den ersten Junitagen wurde meine Frau von einer schweren Hirnhautentzündung befallen und am 19. Juni 1840 trug man den 3. Sarg aus meiner Wohnung. Ich war allein, ganz allein. In der Frist von 2 Monaten hatte ich 3 geliebte Wesen verloren. Meine ganze Familie war dahin. Und in dieser grässlichen Seelenqual musste ich eine komische Oper schreiben. Un Giorno di Regno war ein Misserfolg. Schuld an ihm war gewiss die Musik, aber ebenso gewiss die schlechte Aufführung. Vom Unglück gebeugt, durch den Misserfolg verbittert, redete ich mir ein, dass in der Kunst kein Trost für mich sei und fasste den Entschluss, nie wieder eine Note zu komponieren. Ich schrieb sogar an den Ingenieur Pasetti, der nach dem Durchfall von Un giorno di regno nichts mehr von sich hatte hören lassen und ersuchte ihn, von Mirelli die Lösung unseres Vertrages zu erwirken. Mirelli ließ mich rufen und behandelte mich als launenhaftes Kind. Er konnte nicht glauben, dass ein einziger schwächerer Erfolg mir das Theater vergällt hätte, etc., etc. Ich aber blieb fest, bis er mir meinen Vertrag zurückgab. Schließlich sagte er zu mir: »Höre, Verdi, ich kann dich nicht mit Gewalt zum Komponieren zwingen, aber mein Glaube an dich ist so stark wie eh und je. Wer weiß, eines schönen Tages magst du wieder zur Feder greifen, doch dann musst du mich nur 2 Monate vor Eröffnung der Stagione verständigen. Hier mein Wort. Die Oper, die du mir bringst, wird aufgeführt.« Ich dankte, aber auch diese Worte änderten nichts an meinem Entschluss. Ich blieb in Mailand und nahm mir ein Zimmer in der Nähe der Corsa dei Servi. Mein Mut war betäubt. Und an Musik dachte ich überhaupt nicht mehr. Da stieß ich eines Tages am Ende der Galleria Christophoris mit Mirelli zusammen, der eben ins Theater ging. Der Schnee fiel in dicken Flocken vom Himmel und Mirelli, der flugs seinen Arm unter meinen geschoben hatte, nötigte mich, ihn zur Scala zu begleiten. Freund Mirelli kann das Blatt wenden. Unterwegs schwatzte er mancherlei und gestand mir dann, dass er sich wegen der neuen Oper, die er geben müsse, in Verlegenheit befände. Otto Nicolai, der den Auftrag übernommen habe, sei mit dem Textbuch unzufrieden. »Stell dir vor«, rief Mirelli aus, »ein Buch von Solera. Stupendo, großartig, meraviglioso, straordinario, spannende und grandiose dramatische Situationen, wunderschöne Verse, una bella poesia.« Aber dieser Querkopf von einem deutschen Maestro, Otto Nicolai, will keine Vernunft annehmen und erklärt den Text für unmöglich. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, wie ich so schnell ein neues Buch herschaffen soll. »Da kann ich dir helfen«, tröstete ich ihn. »Hast du nicht Il Proscritto für mich schreiben lassen? Ich habe noch keine Note dazu komponiert. Der Text steht zu deiner Verfügung.« »Bravo, das nenne ich Glück!« Im Reden waren wir zum Theater gekommen. Mirelli befahl Bassi herbei, der Dichter, Regisseur, Kanzleibote, Bibliothekar und noch manches andere in einer Person, und hieß ihn sofort nachsehen, ob sich in den Archiven nicht noch ein zweites Manuskript von Il Proscritto fände. Es fand sich, und zugleich zog Mirelli ein anderes Manuskript hervor und hielt es mir unter die Augen. »Hier, das ist das Libretto von Solera, diesen herrlichen Vorwurf zurückzuweisen. Nimm es, lies es.« »Was soll ich damit?« »Nein, nein, 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 ich bin nicht in Stimmung, Operntexte zu lesen.« »Dieser Text wird dir schon nicht wehtun. Lies ihn, du kannst ihn mir gelegentlich zurückbringen.« Und er drängte mir das Manuskript auf. Es war ein dickes Heft mit großen Lettern geschrieben, wie sie damals in der Mode waren. Ich rollte das Ding zusammen, gab Mirelli die rechte Hand und machte mich auf den Heimweg. Auf der Straße überfiel mich eine Art ganz unerklärlichen Unwohlseins, eine abgrundtiefe Traurigkeit, eine Todesbeklemmung, die mir das Herz würgte. Zu Hause angekommen, warf ich das Heft mit einem bösen Schwung auf den Tisch, dass es herabschnellte und vor meinen Füßen liegen blieb. Im Fallen aber hatte es sich geöffnet und ohne dass ich wusste, wie, blieben meine Augen an der offenen Seite hängen und jener Vers blickte mich an. Va pensiero sull'ali dorate. Flieg Gedanke auf goldenen Schwingen. Ich durchflog die folgenden Verse und wurde mächtig von ihnen ergriffen, umso mehr, als sie eine Paraphrase der Bibel waren, die ich immer über alles geliebt habe. Ich lese einen Teil, ich lese einen andern. Dann meines festen Vorsatzes gedenkend, nie wieder zu schreiben, schlage ich das Heft zu und gehe zu Bett. Nabucco, Inspiration, Kraftquelle, Befreiung, Karrierebeginn. Aber, ach, Nabucco ging in meinem Kopf um und der Schlaf kam nicht. Also, ich stehe auf und lese die Dichtung. Nicht einmal, nein, zweimal, nein, dreimal, so oft, dass ich am Morgen das Libretto Soleras vollkommen auswendig kannte. Trotz alledem, keineswegs gesonnen von meinem Vorsatz zu weichen, gehe ich ins Theater und gebe Merelli das Manuskript zurück.
»Schön, was? Oh, Merelli!«
»Schön«, sagte ich.
Ach, »also setz es in Musik!«
»Nicht einmal im Traum will ich damit zu tun haben. Setz es in Musik, sag ich dir, setz es in Musik!« Nach diesen Worten stopft er mir das Heft in die Tasche meines Überrocks, packt mich bei den Schultern und befördert mich nicht nur mit einem Stoß zur Stube hinaus, sondern drängt mir noch die Tür vor der Nase zu und dreht innen den Schlüssel ab. Hm, was tun? Den Nabucco in der Tasche kehre ich heim. Heute diesen Vers, morgen jenen, hier eine Note, dort eine ganze Phrase. So entsteht nach und nach die ganze Oper. Es war im Herbst 41. Ich dachte an das Versprechen Merellis, suchte ihn auf und meldete ihm, dass Nabucco fertig sei und zum nächsten Karneval gegeben werden könne. Merelli erklärte sich bereit, sein Wort einzulösen, aber zugleich gab er mir zu bedenken, dass mein Werk unmöglich schon vor der nächsten Saison könne aufgeführt werden, weil er bereits 3 Opern von berühmten Autoren angenommen habe. Eine 4. und überdies die Oper eines fast ganz Unbekannten zu geben, das war für alle Teile gefährlich und namentlich für mich selbst. Er hielt es daher für das Beste, mit der Premiere bis zum Frühjahr zu warten, wo er keine Verpflichtungen mehr hatte und mir gute Sänger versprechen konnte. Ich aber lehnte ab. Entweder zum Karneval oder gar nicht. Und ich hatte guten Grund zu meiner Festigkeit, denn wann und wie hätte ich 2 berufenere Darsteller finden sollen als die Streponi oder Ronconi, die beide zum Karneval engagiert waren und auf die ich die größten Hoffnungen setzte. Merelli, der mir so weit als möglich entgegenkommen wollte, war als Impresario selbst in schwierigster Lage. 4 neue Opern in einer Saison, das war ein rechtes Risiko. Und auch ich hatte meine guten künstlerischen Gründe, wieder ihn zu setzen. Genug mit Ja oder Nein, hin und her, ganzen und halben Versprechungen, verging die Zeit, der Cartellone, die Repertoireaufstellung, erschien und Nabucco war nicht auf dem Programm. Ich war jung und mein Blut kochte. Ich schrieb einen dummen Brief an Merelli, in dem ich meine ganze Wut austoben ließ. Doch kaum hatte ich ihn abgesandt, ich muss es gestehen, erfasste mich der Katzenjammer. Ich hatte Angst, alles verdorben zu haben. Merelli, der mich hatte holen lassen, fuhr mich an.
Ist das eine Art, einem Freund zu schreiben? Aber da du recht hast, werden wir diesen Nabucco spielen. Eines aber musst du dir zu Gemüte führen. Die 3 neuen Opern machen mir die größten Kosten. Ich kann daher für Nabucco keine neuen Dekorationen und Kostüme aufwenden. Wir müssen schauen, wie wir uns mit dem behelfen, was im Fundus zu finden ist.
Mit allem war ich zufrieden, wenn nur meine Oper aufgeführt würde. Und so erschien ein neuer Cartellone, auf dem ich endlich lesen durfte. Nabucco. Dabei fällt mir eine komische Szene ein, die sich kurz vorher zwischen Solera und mir abspielte. Er hatte für den 3. Akt ein kleines Liebesduett zwischen Fenena und Ismael geschrieben. Das gefiel mir gar nicht. Erstens, weil es die Hitze der Handlung erkalten machte und zweitens, weil es die biblische Erhabenheit verkleinlichte, die das Wesen dieses Dramas ist. Eines Morgens, als Solera bei mir saß, sagte ich ihm meine Bedenken. Er ließ das nicht gelten, aber nicht, weil er sie für falsch hielt, sondern weil nichts auf der Welt ihn dazu haben konnte, eine Arbeit zweimal zu machen. Wir erschöpften in der Diskussion Gründe und Gegengründe. Ich blieb hart und er auch.
Endlich fragte er mich, was ich denn anstelle dieses Duetts haben wolle. Ich wies ihn auf die Prophezeiung des Zacharias hin. Er fand die Idee gar nicht übel, und nachdem er noch rasch einige Wenn und Aber zum Besten gegeben, versprach er, die Szene gründlich durchzudenken und dann zu schreiben. Das war nicht, was ich wollte, denn ich kannte den Guten und wusste, Tag auf Tag würden vergehen und Soleda sich nicht entschließen, einen Vers zu schreiben. Ich sperrte daher die Tür ab, steckte den Schlüssel in die Tasche und halb im Ernst und halb im Scherz sagte ich zu Soleda, »So, du gehst mir nicht aus diesem Zimmer, ehe du die Prophezeiung in Verse gebracht hast. Hier, nimm die Bibel, ihre schönsten Worte darfst du plündern.« Soleda, ein jähzorniger Charakter, nahm meinen Spaß zuerst ungnädig auf. Schon blitzte es verdächtig in seinen Augen und eine unheimliche Minute verstrich, denn der Dichter, ein Riesenkerl von einem Menschen, hätte mit dem hartnäckigen Musikanten sein sehr leichtes Spiel gehabt. Aber plötzlich setzte er sich ruhig an den Tisch und eine Viertelstunde später war die Prophezeiung geschrieben. Endlich! Gegen Ende Februar 1842 begannen die Proben am 9. März. Nur 12 Tage nach der ersten Probe am Cembalo fand die Uraufführung statt. Die Hauptpartien sangen die Streponi, die Bellinzagi sowie Ronconi, Miraglia und Derivis. Dies ist die Oper, mit welcher in Wahrheit meine künstlerische Laufbahn begann. So sehr ich auch gegen feindliche Gewalten ankämpfen musste, es ist sicher, dass Nabucco unter einem glücklichen Stern geboren ist. Denn alles, was ihm hätte Schaden bringen müssen, schlug ihm zum Guten aus. Man bedenke nur, ich schreibe wütend einen ausfälligen Brief an Merelli, worauf zu erwarten steht, dass der Impresario den jungen Musiker zu allen Teufeln schickt. Das Gegenteil geschieht. Die zusammengeflickten und recht und schlecht aufgefrischten Kostüme blenden. Die ältesten Dekorationen vom Maler Peroni ein wenig überpinselt machen den ungeahntesten Effekt. Allein schon das erste Szenenbild, der Tempel, wirkt so mächtig, dass das Publikum 10 Minuten applaudiert. Bei der Generalprobe wusste noch niemand, wann und wo die Banda die Szene betreten soll. Ihr Kapellmeister Tutsch war in der größten Verlegenheit. Ich bezeichnete ihm einfach einen Takt. Und bei der Premiere tritt die Bühnenmusik auf das Crescendo so präzis ein, dass das ganze Haus in Begeisterung gerät. Dennoch, wir sollten uns ja nicht immer auf wohltätige Sterne verlassen. Immer wieder hat mich späthin die Erfahrung gelehrt, wie recht das Sprichwort hat. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Vertrauen ist gut. Misstrauen aber besser.